Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 92. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wann hast du das letzte Mal eine neue Routine in dein Leben gebracht? Eine, die nicht nur gut gemeint war, sondern wirklich etwas verändert hat. Eine kleine Gewohnheit, ein neues Denken, vielleicht auch ein anderer Umgang mit dir selbst. Die meisten von uns wissen, was sie für ihre Zufriedenheit und ihre Gesundheit tun sollten, nämlich sich mehr bewegen, besser schlafen, weniger zweifeln und, und. Darüber sprechen wir jede Woche. Aber zwischen Wissen und Tun liegt oft eine große Lücke. Warum eigentlich?
Must Read der Woche.
Ich empfehle euch heute die 1%-Methode oder Atomic Habits von James Clear. Mein absolutes Must Read für alle, die dauerhaft etwas in ihrem Leben verändern wollen, ohne sich dabei zu überfordern. James Clear zeigt nämlich auf erschreckend einfache Weise, wie kleine, konsequente Veränderungen, also tägliche 1%, langfristig zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Was mir besonders gefällt, die Methoden basieren auf fundierter Wissenschaft, sind aber absolut praxisnah und direkt umsetzbar. Egal ob im Beruf, im Sport, bei der Ernährung oder bei der persönlichen Weiterentwicklung. Ein zentraler Gedanke des Buches ist dieser. Du fällst nicht auf das Level deiner Ziele zurück, sondern auf das Level deiner Systeme. Wenn du also jemand bist, der öfter mal motiviert startet, aber auf halbem Weg aufgibt, dann lies unbedingt dieses Buch. Es hilft dir, deine Identität durch kleine Handlungen zu formen und mit minimalem Aufwand maximale Wirkung zu erzielen. Und wenn du statt dem Must-Read lieber ein Must-Listen hättest, ich habe die 1%-Methode auch bei den Spotify-Hörbüchern entdeckt. Schreib mir danach gerne, wie es dir gefallen hat und welche der Methoden dir am ehesten helfen konnte. Jede Handlung ist eine Stimme für die Art Mensch, die du werden willst. Auch das ist ein Satz aus diesem Buch. Warum aber fällt es uns oft so schwer, nachhaltig etwas zu verändern? Und was braucht es wirklich, um ein gutes Leben zu führen? Körperlich, seelisch, vielleicht sogar digital? Ich möchte hier noch einmal tiefer reingehen und habe einen spannenden Gast in dieser Woche.
Experte der Woche.
Ich habe heute Dr. Annette Ehlert-Gamm bei mir. Sie ist Fachärztin für Neurologie und ausgebildete Psychotherapeutin mit einer eigenen Privatpraxis in Berlin-Mitte. Zusätzlich ist sie Business Coach und bietet in ihrer Praxis ein ganzheitliches Konzept an, das Neurologie, Psychotherapie und Coaching und auch eine Paartherapie verbindet. Annette, schön, dass du da bist und dass wir uns unterhalten.
Ja, ich freue mich auch. Ich war sehr gespannt auf das Gespräch.
Du verbindest ja Neurologie, Psychotherapie und Business Coaching in einer Praxis. Also auf den ersten Blick wie ich ein sehr breites Feld. Wie ist es zu dieser Kombination gekommen?
Auch ehrlich gesagt, erstmal finde ich, dass ganz viele ganz positiv darauf reagieren, dass ich einen medizinischen Hintergrund habe. Ob das beim Coaching ist oder in der Psychotherapie, also so diese Abdeckung der klassischen Schulmedizin im Hintergrund, nur falls doch irgendwie an der vermeintlichen Macke ein organischer Schaden beteiligt sein sollte, den auch noch mit abgreifen zu können, finden viele absolut beruhigend. Und dem Ganzen halt auch so einen medizinischen Hintergrund zu geben, macht es insgesamt, glaube ich, etwas seriöser. Also sowohl von meiner Seite aus, als auch von Patienten- oder Klientenseite aus. Und wie es dazu gekommen ist, ich habe ehrlich gesagt mit Neurologie angefangen, habe meinen Facharzt für Neurologie gemacht und habe immer festgestellt, dass ich mich wahnsinnig lang mit Patienten unterhalte. Dass ich, anders als meine Kollegen, die Nacht im Nachtdienst immer mit Patienten verbracht habe, im Gespräch. Und habe auch festgestellt, dass ich eine viel größere Compliance erziele, dadurch, dass ich mit Menschen rede und versuche zu verstehen, was der Hintergrund einer Beschwerde ist, eines Dilemmas ist. Und habe dann festgestellt, dass mir dieses Reden einfach unglaublich liegt und dass ich mit dem Reden ganz andere Knoten löse als in der Neurologie, wo man ja gerne zwar auch sehr knifflige Dinge verfolgt, aber selten wirklich irgendwie zum Endpunkt kommt und nur selten wirklich eine ganz große Heilung erzielen kann. Und das kann man mit Psychotherapie und mit Coaching. Man kommt so wahnsinnig viel weiter. Und das aber so neurowissenschaftlich alles miteinander zu verbinden, ist genial.
Schön. Es ist ja so, dass viele Menschen wissen grundlegend, was ihnen gut tut oder gut täte. Und hören auch immer wieder Bewegung, weniger Stress und mehr Achtsamkeit. Aber trotzdem fällt es den meisten oder uns allen irgendwie schwer, in die Umsetzung zu kommen. Warum ist das so?
Ich glaube, dass es an der Unfähigkeit liegt, Konzepte dafür zu erstellen. Also das Konzept fängt ja im Prinzip damit an, dass ich mir überlegen muss, wenn ich mich bewegen möchte, wenn ich laufen gehen möchte, welche Socken ziehe ich an? Welche Schuhe habe ich dabei an? Welche Hose? Wo fahre ich überhaupt hin? Wo parke ich? Wo lasse ich mein Fahrrad? Das ist ein Handlungskonzept, das durchdacht werden will. Und ganz oft ist es so, dass wir in dem Augenblick, in dem sich eine Gelegenheit dafür ergeben würde, zu wenig Zeit für dieses konzeptionelle Durchdenken haben. Weswegen ich das zum Beispiel auch in meiner Arbeit anbiete, um genau diese Brücke zu bauen, dass ich mich mit Menschen verabrede im Park und sage, bringt genau das mit. Und ich baue dieses Konzept, ich baue dieses Laufkonzept dazu.
Du nennst es ja Jog and Talk, das Format. Finde ich super. Ich laufe sehr gerne und mehrfach die Woche. Es klingt sehr ungewöhnlich, aber was steckt dahinter? Also wie passt das in das ganzheitliche Konzept?
Ich finde, Bewegung, Sport hat unterschiedliche Aspekte. Für mich zwei ganz wesentliche, nämlich einerseits die Selbstfürsorge. Ich denke immer, ich funktioniere am besten, wenn ich das Konzept verfolge, pay yourself first. Also am Tag das Erste für mich selber zu tun. Das verbinde ich für mich selbst mit Sport. Und wenn ich Sport gemacht habe, also etwas für mich getan habe, dann kann ich den ganzen Tag lang geben, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, zu kurz zu kommen. Also ich habe im Prinzip schon in mich selbst eingezahlt. Und zwar auf eine doppelt gute Art und Weise. Also ich habe etwas für mich zeitlich gemacht. Ich habe Zeit für mich in Anspruch genommen und ich habe mich dabei gepflegt. Und der andere Aspekt ist, das ist dann eher so der Coaching-Aspekt, festzustellen, was alles in mir steckt, welche Grenzen ich ausloten kann, wie weit ich kommen kann. Und als ich das erste Mal für einen Marathon trainiert habe, weiß ich noch, ich hatte keine Zeit und bin einfach in den Tiergarten gelaufen. Ich habe da eine Strecke, die ist 7 Kilometer lang, die bin ich einfach 6-mal abgelaufen, mich zu Tode dabei gelangweilt, aber habe die Erfahrung gemacht bei Kilometer 32, dass ich dachte, ich kann keinen einzigen Schritt mehr gehen. Dann bin ich diesen Schritt gegangen. Und danach hatte ich das Gefühl, ich kann bis ans Ende der Welt laufen. Und das war eine Erfahrung, die für mich danach auch ein Game Changer war, weil ich von mir selber erfahren habe, dass ich Grenzen immer weiter ausdehnen kann. Und dass das in der Regel ja Power of Will ist. Und dass ich das selber steuere. Und das gebe ich gerne meinen Patienten und Klienten mit, das selber steuern zu können. Also wenn ich etwas erreichen will, dann fängt es im Kopf an. Und das passiert eben auch beim Sport ganz viel. Wenn ich irgendwie noch die nächste Schleife rennen möchte, dann passiert das im Kopf und nirgendwo anders. Und noch der zusätzliche Gedanke, beim Sport mit Patienten, mit Klienten kommen ganz viele Erkenntnisse, die in geschlossenen Räumen nicht kämen. Also so Tabus, die ausgesprochen werden, die unter freiem Himmel einfach einfacher über die Lippen kommen als in vier Wänden.
Kannst du uns ein Beispiel nennen? Weil das hört sich sehr interessant an.
Ein Beispiel wäre so etwas wie das Eingeständnis, einen bestimmten Job überhaupt nicht mehr zu mögen und den unbedingt wechseln zu wollen. Oder eine Geliebte zu haben und nicht zu wissen, was man jetzt mit dieser Situation anstellt. Das Erstaunliche ist, dass diese Confessions natürlich auch in der Therapie wahnsinnig wichtig sind. Also wenn ich nicht weiß, worüber ich eigentlich rede, weil jemand sich nicht traut, es auszusprechen, dann kann ich lange vor mich hinfummeln und tappe halt nach wie vor im Dusern. Aber oft ist es ja so, dass solch ein Geständnis gar nicht die erwartete Explosion auslöst. Also ich habe schon alles gehört und bei mir löst es relativ wenig Beeindruckung aus, sondern eher ein ganz großes Verständnis für die Situation und was dann daraus zu machen ist.
Ja, du hast was gesagt, dieses Pay Yourself First ist ja gerade bei Gründern so, dass sie eher nach dem Glaubenssatz leben, Pay Yourself Last. Ja, als Unternehmer, man fängt was Neues an, man hat nicht viel Geld, man ist, wie man so schön sagt, gebootstrapped. Und dann ist ja der Ansatz, dass man quasi sich selber zurückstellt und das eigene Unternehmen und oder die Gründung in den Vordergrund stellt. Und damit tut sich ja ein Spagat auf. Ja, auf der einen Seite sich selbst doch als erstes zu bezahlen, in Anführungszeichen, mit was Gutem und der Bewegung. Und auf der anderen Seite gegen den Unternehmer-Mindset zu agieren, weil man will sich ja gar nicht so in den Vordergrund stellen. Wie gehst du davor, wenn deine Kunden oder Patienten nicht den Einstieg in Selfcare finden, ja, und sich selber eher hinten anstellen und das Unternehmen oder alles andere in den Vordergrund stellen?
Ja, ich versuche dann erstmal Glaubenssätze zu detektieren, die hinderlich daran sind, sich selbst etwas Gutes zu tun. Und das sind ganz oft Fehlgedanken. Als Biden noch Vizepräsident zu Obama war, sagte er irgendwann mal, wenn der amerikanische Präsident jeden Tag eine Viertelstunde joggen gehen kann, dann kann es jeder andere auf der Welt auch. Und das ist dann so etwas, was ich gerne zitiere und sage, so ist es. Und wenn ihr glaubt, ihr könnt es nicht, dann ist es ein Fehlgedanke. Und eine Kleinigkeit lässt sich immer einbauen. Und wenn es eben tatsächlich eine Viertelstunde ist, die man morgens für sich in Anspruch nimmt, das kann ja auch Meditation sein. Es ist ja für jeden etwas anderes, ne? Oder halt wirklich irgendwie so High-Class-Sport, der nicht besonders lange dauern muss. Aber irgendetwas findet man, um sich selber etwas Gutes zu tun. Ein kleines Ritual, was man einbauen kann. Irgendetwas, was der eigenen Persönlichkeit klar macht, ich bin der Treiber in diesem Ganzen, ich bin der Motor in diesem Ganzen, ohne mich ginge das alles gar nicht. Und ganz oft erlebe ich, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie ihrer eigenen Entwicklung hinterherrennen, dass sie ihrem eigenen Leben hinterherrennen oder dass sie von irgendetwas getrieben sind, und versuche dann darauf aufmerksam zu machen, dass jeder Einzelne da drin selber Regie führt. Ich führe in meinem Leben Regie, und selbst wenn ich das Gefühl habe, dass ich verfolgt werde, dann habe ich das so veranlasst. Und das aufzudecken, das sichtbar zu machen, dass man das selber alles anzettelt, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, um dann eben auch diese Umkehr erfolgen lassen zu können, sich wieder an den Anfang seines Tages zu stellen oder überhaupt seines weiteren Lebens. Mhm. Aber das gelingt, das ist möglich.
Ja, sehr spannend. Du arbeitest noch an einem anderen sehr interessanten und spannenden Thema, und zwar nämlich an Soul Capsule. Das wird jetzt den wenigsten Hörern irgendwas sagen. Magst du einmal erzählen, was ist das?
Ja, mit Capsule AI habe ich eine Plattform erschaffen, auf der ich sozusagen den digitalen Zwilling kreiere. Und der besteht daraus, dass mir jemand seine eigene Persönlichkeit so darstellt im Zwiegespräch, dass sie danach quasi holistisch abgreifbar ist. Ich habe eine komplette Vorstellung einer Persönlichkeit. Und es ist so, durch eine bestimmte Fragetechnik, dass man im Verlauf dieser Befragung den roten Faden einer Persönlichkeit feststellt. Bei jedem Einzelnen. Es ist wirklich wie ein Fingerabdruck, unvergleichbar mit irgendjemand anderem. Und diese Befragungen archiviere ich und kann sie durch eine semantische AI sozusagen mit sich selbst sprechen lassen. Also alles, was ich aufgezeichnet habe, ist dann quasi der Schatz, um jemanden später aus der Konserve quasi zu befragen zu unterschiedlichsten Themen. Und die AI ist in der Lage, dann für mich sprechen zu können, für diese Person sprechen zu können aus dem hinterlegten Persönlichkeitswissen. Und darauf gekommen bin ich, ich bin wahnsinnig interessiert an Longevity, an Langlebigkeit und natürlich auch dem Unsterblichkeitsthema und Dilemma. Das begegnet mir hier in der Praxis ständig. Also das Thema Tod ist etwas, was allgegenwärtig ist, bewusst oder unbewusst, es ist immer da. Ja. Es ist der Motor für alles, was wir tun. Also einerseits ist der Tod das Schrecklichste, was uns passieren kann, andererseits aber auch das Beste, was uns passieren kann, weil es allem einen Sinn gibt. Warum sollte ich morgens um 4 aufstehen und mir einen Sonnenaufgang auf einem Vulkan angucken, wenn ich das auch noch in 2000 oder 20.000 Jahren machen könnte? Der Tod gibt mir Motiv. Aber der Tod bewirkt eben auch, dass ich alles in Relation setze, dass ich es eilig habe, dass ich Dinge erledigen muss, dass ich Erwartungen erfüllen muss, dass ich meine eigene Vorstellung vom Leben bestmöglich umsetzen muss. Und deswegen macht er uns die ganze Zeit Angst. Er macht uns Angst, unsere eigenen Erwartungen nicht erfüllen zu können. Und es gibt dann weitere Aspekte, die heißen ich erlebe meinen eigenen Tod oder den Umstand meines Nicht-mehr-Seins nicht. Das ist ganz angenehm für mich. Aber meine Hinterbliebenen erleben mein Nicht-Dasein mehr. Das heißt, für mich selber ist mit dem Tod ja mein irdisches Sein vorbei, aber für meine Nächststehenden bleibt eine riesige Lücke. Und ich glaube, das macht auch einen ganz großen Teil dieser Angst vorm Tod aus, dass wir befürchten, Menschen, die uns wahnsinnig wichtig sind, nicht mehr um uns zu haben. Und aus meiner Arbeit habe ich viele Situationen erleben müssen, in denen Menschen nahe Angehörige verloren haben, dabei waren zu verlieren. Und immer wieder die Klage kam, was mache ich, wenn ich vergessen habe, wie dieser Mensch gewesen ist? Was mache ich, wenn ich nicht mehr weiß, wie er spricht? Was mache ich, wenn ich nicht mehr weiß, wie er aussieht? Was eine ganz große Pein ist für Menschen, die Persönlichkeit eines anderen zu verlieren. Und so kam dann irgendwann mal der Gedanke auf, dass ich Persönlichkeiten archivieren kann, dass ich einfach vor Ablauf einer Lebenszeit eine Persönlichkeit konservieren kann, dass ich all das, was jemanden ausmacht, aufzeichnen und zusammenfassen kann. Und das wirkt tatsächlich, es ist möglich. Es ist sogar auch im Nachhinein noch möglich und hat theoretisch noch viel weitere Einsatzmöglichkeiten, wenn ich mir vorstelle, dass das größte Dilemma zum Beispiel bei Demenzerkrankungen für Angehörige ist, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt im Verlauf der Erkrankung gar nicht mehr wissen, wen sie da pflegen, weil die Persönlichkeit abhanden gekommen ist, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, sich das immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen zu können. Wen habe ich da vor mir? Und ja, und zu dem Thema Unsterblichkeit per se, denke ich, solange wir das Dilemma nicht gelöst haben, dass wir als Menschen genetisch Platz machen müssen für zukünftige Generationen, für genetische Evolution, was natürlich denkbar wäre durch AI, dass AI vorhersehen kann, woran man sich auf der Welt anpassen können muss, genetisch, und das dann auch sofort umsetzt. Aber solange das nicht geschehen ist, müssen wir halt Platz machen für jüngere Gene. Und das ist einerseits auch der Sinn im Tod und gibt dem Tod nochmal einen anderen Aspekt. Aber heißt eben auch, dass es dieses Platzmachen geben muss. Also eine Unsterblichkeit, vielleicht eine Langlebigkeit kann es geben, aber eine Unsterblichkeit ist rein evolutionär aus heutiger Sicht noch nicht wünschenswert für zukünftige Generationen, wenn wir einfach nicht Platz machen. Und wenn man sich dann überlegt, man kann dieses Dilemma umgehen, indem man seine eigene Persönlichkeit aber konservieren kann, insofern unsterblich macht, als es nichts mit alten oder neuen Genen zu tun hat, ist es eine ganz glückliche Lösung.
Ja, also ich weiß nicht, ob Unsterblichkeit überhaupt erstrebenswert ist, aus vielen, vielen Gründen. Geht dann schon ins Philosophische.
Ja.
Aber zurückzukommen auf deine KI, nimmst du dann auch die Stimme auf, also so dass die Stimme auch konserviert wird und damit die möglichst holistische Persönlichkeitsstruktur?
Ja, die Stimme wird aufgezeichnet. Also letztendlich ist es natürlich jedem Einzelnen überlassen, was er aufzeichnen möchte. Und ich gebe nicht vor, was jemand bekommen möchte, ob das reine Aufzeichnungen sind, ob das die Stimme ist, ob das ein Hologramm ist, ein Avatar, den ich von mir machen lassen kann. Was alles abgelegt wird, das bestimmt der Kunde.
Ja. Ich frage nur, was technisch machbar ist.
Ja, technisch ist das alles machbar. Also vom Avatar bis zur, wie gesagt, semantischen KI, die die Stimme eben auch kopieren kann. Was auch ein kleines bisschen spooky klingt und man sich natürlich auch um die Flipsides des ganzen Gedanken machen muss. Und darauf weise ich dann auch entsprechend hin. Also ich möchte das als eine Brücke anbieten, als ein Tool anbieten, das Menschen hilft und natürlich nicht dazu führt, dass ich lieber mit der KI spreche, als die Oma im Krankenhaus oder in der Pflegestation zu besuchen. Und schon zu Lebzeiten denke, ach, das ist eigentlich viel netter, mit der KI umzugehen, als mit jemandem, mit dem ich eigentlich kein Wort mehr richtig wechseln kann. Hm. Machbar ist das alles, ist aber dem Wunsch des Kunden entsprechend.
Das heißt, ist es euch auch möglich, den Humor, die Sprachmelodie und wirklich diese Eigenheiten jedes einzelnen Menschen, das mit aufzunehmen, damit das möglichst echt wirkt?
Ja, es ist tatsächlich. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe irgendwann mal, wenn ich bei Patienten oder Klienten das Gefühl hatte, dass die ein Identitätsproblem haben und in ihrer Identität brüchig sind und deswegen Probleme haben, einen Fragenkatalog, einen Persönlichkeitsfragenkatalog erstellt, mit dem ich teilweise über ganz simple Fragen, aber immer weiter in die Tiefe gehe. Das heißt, ich stelle eine Frage und diese Frage hat 10, 20 konsekutive weitere Fragen. Und dabei spielt auch Humor wahnsinnig viel eine Rolle. Es kommt auch die ganze Zeit dabei mit raus, wie jemand etwas empfindet und wie jemand mit bestimmten Situationen umgeht, was ihn beschäftigt. Also Humor spielt auf alle Fälle eine Rolle, auch Trauer natürlich. Was macht mich, was fasst mich an? Was sind bewegende Augenblicke in meinem Leben gewesen? Nein, das lässt sich auch alles mit abbilden.
Also das, was du schilderst, erinnert mich an den Film Transcendence mit Johnny Depp, der auch, glaube ich, unheilbar krank ist und dann seine Persönlichkeit quasi hochlädt und als KI weiter existiert und dann nimmt es schräge Wendungen. Aber bis dahin erinnert mich das sehr daran. Was meinst du, wie könnte das langfristig dein Konzept Soul Capsule in Therapie, Vorsorge oder Trauerkultur integriert werden?
In Trauerkultur, das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, also es soll nicht Trauer ersetzen und es soll auch nicht Trauer weich waschen, sondern es soll eine Brücke sein mit der Vergänglichkeit anderer Menschen, geliebter Menschen um uns herum, besser umgehen zu können. Wenn ich mir überlege, mein Vater ist vor 5 Jahren gestorben, es war ein unglaublich interessanter Mann und hätte ich über ihn Aufzeichnungen, was er in bestimmten Situationen in seinem Leben gedacht hat, was er gemacht hat, also auch einfach lebenszeitliche Erinnerungen, dann hätte ich, glaube ich, etwas an der Hand, was mich befriedigen würde, was mich insofern beruhigen würde, als ich diese Persönlichkeit nicht verloren habe. Mhm. Traurig um diesen Menschen, natürlich. Also was ich mit meiner KI bislang noch nicht kann, ist natürlich den Geruch eines Menschen, die Wärme eines Menschen wiederzugeben. Die Person selber ist nicht da. Und das Hologramm ist natürlich auch alles nur virtuell. Also das, was ich ehrlich gesagt empfinde, wenn ich zu meiner Familie nach Hause komme, dass da Moleküle in Schwingung sind, das kann ich natürlich mit der KI nicht reproduzieren. Und das werde ich an einem geliebten Menschen, der gegangen ist, immer vermissen. Also die Trauer bleibt, glaube ich, da, aber das Gefühl, dass unwiederbringlich etwas von mir genommen wurde, gerissen wurde, das kann ich damit ein kleines bisschen aufheben.
Ja, ich finde es auch spannend aus dem Gedanken heraus, dass man vielleicht Wissen konservieren kann, was ja quasi immer verloren geht. Oder Zeitzeugen, die quasi mit der Zeit aussterben, dass man dann das Wissen, die Information, das Erlebte weiterhin verfügbar halten kann, finde ich extrem spannend und könnte natürlich das kollektive Wissen der Menschheit auf jeden Fall bereichern.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Und was ich bei diesen Befragungen feststelle, ist, dass ganz viele Menschen sich selber überhaupt gar nicht kennen, dass die gar nicht wissen, was alles in ihnen steckt. Und erst in dem Augenblick, in dem es ausgesprochen wird, wir denken ja immer, wir kennen uns selbst. Wir gehen mit uns die ganze Zeit um, wir wissen intuitiv, was wir wollen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Also zu sehen, wie schwer sich manche tun, bestimmte Ideen zu formulieren, bestimmte Vorzüge, bestimmte Einstellungen tatsächlich in Worte zu fassen, ist beeindruckend. Aber wenn es dann geschehen ist, dann hat man manchmal das Gefühl, das überrascht den anderen total zu sehen, wer er eigentlich ist. Und dass es diese ganzen Meinungen gibt, dass es diese ganzen Charaktereigenschaften gibt. Und das stimmt. Also ich glaube, es gibt, genauso wie man sich vorstellt, America's Got Talent. Es gibt so viele Menschen, die so Hidden Gems sind, ne, die gar nicht wissen, was sie alles in sich tragen und was dabei so rausgekitzelt wird. Ehrlich gesagt, für mich springt da auch immer was bei ab. Ne? Also wo ich dann beeindruckt bin davon, was Menschen zu sagen haben, was die empfinden, wie sie empfinden. Und das ist dann wieder Neuroscience, ne, Neurowissenschaften, an diese ganzen unterschiedlichen Denkarten herangeführt zu werden. Das ist so beeindruckend. Also ich habe zum Beispiel einen Patienten mal gehabt, mit dem ich das gemacht habe, oder einen Kunden, der hat mir gesagt, dass er Gedanken wie Schriftzüge am Firmament sieht und dass er die mit den Händen austauscht. Und das hat mich derartig beeindruckt. Das ist ganz anders, als ich denke. Aber diese ganzen unterschiedlichen Arten zu denken, so vorgehalten zu bekommen und dann auch in das eigene Denken, in die eigene Vorstellung der Unterschiedlichkeit von Menschen einzubauen, macht einen sehr ehrfürchtig und hat eben auch auf viele andere Bereiche eine Auswirkung. Also wenn mir Menschen von Eheproblemen erzählen, dann denke ich die ganze Zeit, naja, aber ganz ehrlich, wie sollen denn zwei Menschen auch die ganze Zeit einer Meinung sein? Es ist unmöglich. Ne? Wir sind einfach alle unglaublich unterschiedlich. Und das muss man akzeptieren. Und wenn man das akzeptiert hat, dann kommt man auch ziemlich gut miteinander klar.
Ja, absolut. Es ist schwierig, finde ich, für viele Menschen, vielleicht bei deinem Kunden hört sich es ganz einfach an, die Gedanken zu erkennen, sie zu klassifizieren. Und dann, aus meiner Sicht, die höchste Form ist, seine Gedanken zu kontrollieren. Ich bin ganz, ganz weit weg davon. Aber da ist doch viel, viel Luft zum Optimieren.
Ja, aber was ich auch schön finde, ich finde, und das zeigt mir ja auch mein Beruf, ich lerne jeden Tag dazu. Ich mache das seit Ewigkeiten, aber ich lerne jeden Tag noch irgendetwas dazu und bin auch davon unglaublich beeindruckt, dass es immer noch irgendwelche Erkenntnisse gibt, die ich noch nicht gehabt habe und immer noch Aha-Momente, ah, so ist das. Und das ist übrigens nebenbei, um vielleicht nochmal zu einem Thema von zuvor zurückzukommen, beim Sport ist es eben auch so, dass, also für mich ist Sport und auch der Sport mit Kunden und Patienten die Möglichkeit des mentalen Camps. Ne? Also ich kann beim Sport, insbesondere bei diesen symmetrischen Bewegungen wie Laufen, Fahrradfahren, Rudern, unglaublich gut strukturiert denken. Ich kann Gedanken ganz lange durchdenken und ich nehme mir zum Beispiel auf meine eigenen Läufe, wenn ich jetzt nicht mit anderen laufe, gerne Gedanken mit. Also ich nehme mir das als Auftrag mit und durchdenke das während eines Laufes und komme da auch auf ganz erstaunliche Ergebnisse, weil ich einfach gelassen werde, ne? Weil ich einfach irgendwie die Möglichkeit habe, bis zum Ende durchzudenken.
Ja, Annette, es ist sehr spannend. Ich hätte noch viele andere Fragen, aber wir müssen leider zum Ende kommen. Und ich möchte dich fragen, welche drei Tipps hast du für unsere Hörer?
Welche drei Tipps? Ich würde tatsächlich aufgreifen, dieses Pay Yourself First, also darüber nachzudenken, womit man sich als allererstes am Tag selber etwas in die Tasche steckt, um diesem Gefühl vorzubeugen, ich verausgabe mich und ich komme nicht zu dem, was gut für mich ist. Ich würde als weiteren Tipp geben, dass man viel ruhiger sein sollte, viel gelassener mit seinem Leben umgehen sollte. Denn letztendlich hat die Evolution nicht vorgesehen, dass wir uns die ganze Zeit aufregen und hat auch nicht vorgesehen, dass wir Angst haben vor dem Leben, sondern dass das Leben halt eine bestimmte Zeitspanne läuft und wir da drin das Bestmögliche machen sollen, aber uns nicht die ganze Zeit aufspulen, das auch wirklich zu schaffen. Der eine Lebensweg ist letztendlich nur die Alternative zum anderen Lebensweg. Und solange ich nicht weiß, wie der andere Lebensweg gewesen wäre und ihn nicht gelebt habe, kann ich überhaupt gar nicht sagen, ob ich was falsch gemacht habe.
Das ist leichter gesagt als getan.
Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, in den 80er, 90er Jahren oder so etwas gab es mal ein Fernsehformat, wo man unterschiedliche Ausgänge von Filmen über diese Zuschauerquote wählen konnte. Das ist wieder eingegangen, weil die Leute einfach gar keine Alternative wollten. Die wollten auch gar nicht, dass es eine Alternative zu ihrem eigenen Entwurf gibt. Und das finde ich ganz beeindruckend. Denn das heißt ja eigentlich, ich gehe einen Lebensweg, aber ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was ein anderer Lebensweg gewesen wäre. Und dann kann ich es auch gleich sein lassen. Dann kann ich auch gleich ganz ruhig sein und mein Leben so leben, wie es sich vor mir entwirft. Und dann noch, das sage ich auch immer sehr gerne, es gibt einen chinesischen Kalenderblattspruch, der heißt, um einen großen Skandal zu verdecken, schaffe viele kleine Skandale. Und ich beziehe das darauf, dass der große Skandal unsere Endlichkeit ist, der Tod ist. Und deswegen wir gerne in ganz viele kleine Hysterien verfallen. Die Waschmaschine ist kaputt gegangen. Oh Gott, ich bin gegen Poller gefahren. Und ich habe schon wieder ein Ticket bekommen oder der Zahnarzttermin ist ausgefallen. Was auch immer. Ich kann mich über alles wahnsinnig aufregen. Aber am Ende steht ja nur, dass wir eine begrenzte Zeit haben und dass wir das Gefühl haben, dass diese begrenzte Zeit kontaminiert wird durch Dinge. Und die relativieren zu können und auch sagen zu können, ja, so ist es, das passiert halt im Leben. Und sich davon nicht so beeinträchtigen zu lassen, ist auch ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Tool dabei, glücklicher zu sein, gelassener zu sein.
Absolut. Annette, vielen Dank für den spannenden Austausch.
Herzlich gerne.
Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, mir auch. Vielen Dank fürs mich haben und vielen Dank für das Format überhaupt.
Sehr gerne.
Die Fakten der Folge.
Wir haben gelernt, dass medizinisches Wissen, Psychotherapie und Coaching sich effektiv verbinden lassen. Viele mentale Knoten lösen sich nicht durch Technik, sondern durch echtes Verstehen und Gespräch. Sport, insbesondere in Kombination mit Gesprächen, fördert mentale Stärke, emotionale Offenheit und neue Perspektiven. Erkenntnisse kommen oft leichter in Bewegung als im Sitzen. Durch gezielte Fragen, Aufzeichnung von Stimme und Haltung lässt sich ein digitaler Seelenabdruck schaffen. Dieser kann hilfreich sein bei Trauerarbeit, Identitätsstärkung oder für einen digitalen Erhalt der Persönlichkeit bei Menschen mit zunehmender Demenz. Damit bleibt ein wichtiger Teil des Menschen erhalten. Und wir haben von Annette die Tipps bekommen, dass der Tag idealerweise mit einem bewussten Akt für sich selbst startet. Gelassenheit entsteht, wenn man die eigene Endlichkeit annimmt und nicht jedem kleinen Problem übermäßige Bedeutung gibt. Das werde ich selbst direkt ausprobieren. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonnier uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@ceramtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, dein Gehirn liebt klare Räume, also Schluss mit Multitasking-Zonen. Wusstest du, dass dein Gehirn sich merkt, wofür du einen Raum nutzt? Dazu findet ihr übrigens in meinem Must-Read von heute auch ein Kapitel. Denn wenn du im Bett arbeitest, am Küchentisch E-Mail liest oder auf dem Sofa meditierst, verwischt dein System die innere Zuordnung, hier wird alles gemacht. Das klingt harmlos, stresst dich aber tatsächlich oft unterschwellig, weil dein Nervensystem nie ganz weiß, ob es abschalten oder funktionieren soll. Was da helfen kann, ist Folgendes. Nutze Räume möglichst konsequent nach Funktion. Das heißt, das Bett ist für den Schlaf. Schreibtisch ist gleich Fokus und Produktivität. Sofa für die Erholung. Küche ist gleich Essen, Kochen, mit anderen zusammen sein. Badezimmer, du hast das Prinzip sicher verstanden. Also mein Random Reminder in dieser Woche. Dein Gehirn liebt klare Räume, also Schluss mit Multitasking-Zonen. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.